Der Expertentalk mit Michael Klasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk, der die wichtige Frage beleuchtet: Islamismus und Kalifatrufe, Deutschlands unterschätzte Gefahr. Hintergrund sind Kundgebungen von Islamisten in Hamburg und im Ruhrgebiet, bei denen die Errichtung eines Kalifats gefordert wurden. Aber es gibt auch Studien zu jungen Muslimen und angehenden Islamlehrern, die die Frage aufwerfen: Läuft etwas schief im Land? Unsere renommierten Experten haben Antworten mitgebracht. Herzlich willkommen, Stefan Düll. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes setzt sich für mehr Demokratiebildung ein und fordert Nulltoleranz gegenüber Islamismus. Necla Kelek, die Soziologin und Publizistin, ist eine der bekanntesten Stimmen des Islam in Deutschland und sie engagiert sich bei Terre des Femmes und ist in Hamburg Vorsitzende des Vereins Säkulärer Islam. Und last but not least Professor Mohamed Khorshid, der Soziologe und Religionspädagoge, ist Professor für islamische Religionspädagogik und Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster. Er sagt, um seinen politischen Missbrauch zu verhindern, braucht es einen modernen und säkularen Islam. Fangen wir am besten mit der Frage des Tages an. Unterschätzt Deutschland die Gefahr durch den Islamismus, Herr Düll? Was meinen Sie?
Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall, dass man das Ganze unterschätzt. Man hat über Jahre hinweg den Versuch unternommen, deutlich zu machen, dass es alles eine Bereicherung ist, was an Kultur nach Deutschland kommt. Und dabei bewusst auch ausgeklammert, dass nicht nur Positives nach Deutschland kommt, dass natürlich auch Negatives hierher kommt, beziehungsweise auch hier, formuliere es mal so, geboren wird. Und das ist etwas, wo man nicht mehr wegschauen kann. Und da komme ich eben dann zu meinem Punkt, dass ich sage, es braucht Nulltoleranz gegen jegliche Form von Extremismus. Das gilt nicht nur für einen Extremismus, der mit dem Islam verbunden sein mag. Der gilt natürlich auch für Extremismus, der mit Islam gar nichts zu tun hat, der im rechten wie im linken Lager zu finden ist und der unsere Demokratie ganz genauso gefährdet.
Herr Professor Khorshid, wie ist Ihr Eindruck?
Wir konzentrieren uns sehr stark seit spätestens dem 11. September, wenn wir von Islamismus sprechen, auf Aspekte der Gewalt, Terrorismus. Das heißt, unter Islamismus verstehen wir nur dann, wenn die Bombe hochgeht, Terroranschläge verübt werden. Was wir aus dem Blick verloren haben in den letzten Jahren, ist die Ideologie an sich, die dahinter steckt. Das heißt, wir müssen nicht warten, bis Gewalt ausgeübt wird, sondern der sogenannte politische Islam, das ist der Islam, die versucht oder Menschen, Ideologien, die versuchen im Namen des Islams die freiheitlich-demokratische Grundordnung auszuhöhlen von ihren demokratischen Grundwerten und stattdessen mit Werten umzudeuten, die als islamisch deklariert werden, aber die im Widerspruch zu Demokratie und Menschenrechten stehen, auch auf legalen Weg. Der Verfassungsschutz spricht von legalistischem Islamismus. Also, und genau diese Form des Islamismus, die wird weiterhin unterschätzt eigentlich. Und das haben wir gesehen in diesen auch Demonstrationen letzten zwei Samstagen auch in Hamburg. Da sind Gruppierungen, die jenseits von Gewalt sind, aber dennoch sind sie gefährlich für unsere Gesellschaft.
Frau Kelek, Sie haben eine Gegendemo organisiert in Hamburg von Ihrem Verein für einen säkularen Islam. Was geht Ihnen ganz persönlich durch den Kopf, wenn da junge Menschen 2000, glaube ich, waren es am letzten Samstag, auf die Straße gehen und ein Kalifat ausrufen möchten? Was denken Sie dann?
Für mich und aber auch mit denen ich hier zusammen lebe, sei es Freunde, aber auch muslimischstämmige, säkulargläubige Menschen, sind einfach entsetzt darüber, wie groß die Gruppe eigentlich ist. Es wird dann immer sehr schnell relativiert. Ja, das sind ja junge Leute, vielleicht sind sie in einer Phase, wo sie halt Abgrenzung brauchen und so weiter. Es wird also sehr schnell leider bei uns, also besonders hier in Deutschland, bestimmte extremistische Formen, wenn es religiös ist, also unterstrichen, religiös unterstrichen wird, sehr schnell relativiert. Für mich war das, dass sie so laut und so klar demonstrativ auf der Straße nach einem Gottesstaat, Kalifat gerufen haben, hat mich wirklich erschreckt und deshalb waren wir auch innerhalb von 4 Tagen haben wir dann uns vorgenommen, eine Woche später für säkularen Glauben auf die Straße zu gehen und dieses Stadtviertel, das ist St. Georg, das ist in Hamburg am Bahnhof, ein Viertel, wo ich das Gefühl habe, wenn wir da nicht präsent sind, also wir, die Säkularität leben, wenn wir dort nicht präsent sind, dass sogar ein ganzes Stadtteil verloren gehen kann. Und dies versuchen wir auch hier mit den politischen Vertretern zu debattieren und zu diskutieren. Wir dürfen so eine Bewegung nicht mehr relativieren. Wir brauchen Fakten, wir brauchen Daten. Warum sind sie stark? Eine der wichtigsten Fragen ist, warum wollen diese jungen Männer nicht hier in Demokratie mit uns leben? Warum nehmen sie nicht die Chancen wahr, die ihnen geboten werden? Warum erfüllen sie nicht oder arbeiten sie an ihren Fähigkeiten? Weil wir können ja hier aus unseren Fähigkeiten unsere Zukunft ja basteln, unsere aufbauen. Warum nicht das, sondern warum wollen sie in einer Islamdiktatur leben? All diese Fragen steht im Raum und wir sind herausgefordert, dafür Antworten zu finden.
Eine sehr kluge Frage, Herr Professor Kaschid. Haben Sie darauf eine Antwort? Weil das Phänomen ist ja auch nicht nur auf Deutschland beschränkt. Wir erleben das ja in allen westeuropäischen Metropolen eigentlich.
Ja, es ist ein sehr komplexes Thema eigentlich. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Also man merkt zum Beispiel bei diesen Jugendlichen, die demonstrieren, ich habe das Experiment selbst auch gemacht, also mehrfach, also bei solchen Jugendlichen. Wenn man mit ihnen redet und sagt, ja, ihr wollt Kalifat, was versteht ihr unter Kalifat? Was ist das konkret? Dann stellt man fest, dass sie eigentlich irgendwelche Floskeln dann von sich geben, wogegen sie sind. Also wir wollen nicht diese Gesellschaft hier, die diskriminierend ist, oder also die kommen irgendwie mit emotional geladenen Dingen, gegen die sie agieren wollen, aber man kriegt nicht mit, wofür sind sie eigentlich? Also was wollen die konkret? Und dann sagt man ihnen, gerade solche junge Menschen, die, also anders als die salafistische Szene, da muss man auch sagen, da gibt es einen Wandel im Islamismus. Salafistische Szene war sehr ideologisch, dogmatisch, eine sehr stark religiöse Sprache, die verwendet wurde. Jetzt haben wir es mit einem ganz anderen Phänomen zu tun, wo es mehr eine emotionale Sprache, Diskriminierung, weißer Mann, antimuslimischer Rassismus, das sind so die Schlagwörter, mit denen gearbeitet wird, um zu sagen, der böse Westen auf der einen Seite und wir Opfer dieses Westens und dieser Opferkollektiv als identitätsstiftend, das ist momentan das, womit junge Menschen rekrutiert werden. Das heißt, gegen dieses Phänomen reicht es nicht nur jetzt religiös vorzugehen, zu sagen, wir brauchen andere Interpretationen des Islams, das auch, aber wir müssen schauen, wie können wir diese jungen Menschen auffangen? Wie schaffen wir es, dass sie sich mit der Gesellschaft identifizieren? Und welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und man merkt das gerade bei diesen in Hamburg, dass sie sehr stark unterwegs über die sozialen Medien, wo ein riesen Vakuum steht. Wenn ich jetzt gehe in Instagram und suche nach Islam, dann treffe ich eher solche Gruppierungen und der vernünftige Islam so, auch wenn es den da und dort gibt, aber nicht in den sozialen Medien oder zumindest nicht so präsent in den sozialen Medien und nicht so professionell. Das heißt, wir reden sehr viel darüber, was wir nicht wollen, aber machen uns zu wenig Gedanken darüber, was wollen wir als Alternative bieten diesen jungen Menschen. Da fehlen noch Projekte und Ideen und Konzepte, auch politisch, aber auch zivilgesellschaftlich.
Es gibt eine nicht repräsentative Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsens unter muslimischen Schülern. Und die ist 2023 veröffentlicht worden und hat auch mal in den vergangenen Wochen hier und da für Schlagzeilen gesorgt. Und die Ergebnisse sind tatsächlich auch brisant. Eine Mehrheit der muslimischen Befragten befürworten die Aussage, nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen. Das waren 51%. Die Regeln des Korans sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland, das sagten 67%. Und einen islamischen Gottesstaat ist die beste Staatsform, das sagen 45% muslimischer Schüler in Niedersachsen. Und ein Großteil, will ich mal hinzufügen, sind wahrscheinlich auch hier geboren worden. Würde man sagen, das sind Bio-Deutsche, ja? Herr Düll, hat das zugenommen in den vergangenen Jahren oder wie bewerten Sie diese Zahlen? Deckt sich das mit Ihrem Erfahrungshorizont?
Ich befürchte, die jungen Leute äußern sich jetzt so. Sie sind bereit, in Umfragen genau das so anzugeben. Da mag auch noch beim einen oder anderen natürlich Provokation mit dabei sein, wenn er so eine Umfrage hört, klar. Aber da ist eine Tendenz da und die darf man, die muss man sehr deutlich erkennen und ernst nehmen. Und da ist auch zum Teil aber vielleicht ein gewisser Hilferuf auch mit dabei. Nehmt uns halt auch mal ernst und nehmt uns auch mal wahr. Denn das muss man auch sehen. Unsere Gesellschaft hat, sage ich mal, ein bisschen auch einen blinden Fleck, was die Tatsache eben angeht, dass wir sehr viele muslimische Menschen in Deutschland haben. Und gerade die Generationen, die in den 70er, 80ern gekommen sind, in den 60ern gekommen sind, die haben sehr viel zum Wohlstand dieses Landes beigetragen. Und das wird von interessierten extremistischen Kreisen auf der anderen Seite, sage ich mal, auch wiederholt in Frage gestellt. Dann haben wir immer noch kein wirkliches Verhältnis dazu entwickelt, wie wir mit, sage ich mal, mit Feiertagen, mit religiösen Festen und so weiter umgehen an den Schulen. Das ist zwar sehr, die einen machen das super, die anderen haben da immer noch Berührungsängste, wie man da drauf reagieren soll. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, über den man nachdenken muss, wie man insgesamt Muslime in Deutschland quasi als absolut normalen, herkömmlichen Teil dieser Gesellschaft begreift. Und dabei muss ich dann auch diesen Menschen, die an der Mehrheit sehr aufgeschlossen unserer Demokratie gegenüber sind, dann muss ich die auch darin stärken, dass ich sage, Extremismus auf islamistischer Seite oder auf islamischer Seite, Entschuldigung, auf islamischer Seite nehmen wir genauso wenig hin, wie wir ihn im politischen Bereich rechts oder links hinnehmen. Das ist der eine Punkt. Und ich bin auch bereit, deine Kinder, deinen Sohn, deine Tochter quasi zu schützen vor diesen islamistischen, extremistischen Tendenzen. Und da lassen wir die Leute durchaus auch alleine. Der Staat hat die Aufsicht über die Lehrerausbildung. Der Staat hat die staatliche Schulaufsicht. Das heißt, der Staat hat die Verantwortung dafür, alle demokratischen Muslime, und das ist, sind die Mehrheit, zu schützen vor den Extremisten. Das heißt, wenn wir einen Islamunterricht anbieten, dann müssen wir für entsprechend überzeugte Demokraten uns einsetzen, dass es die gibt, die diesen Islamunterricht erteilen. Und wir müssen auch aufpassen, wenn schulisch etwas abseits des staatlichen Schulwesens entsteht und dabei radikale und extremistische Ideen vertreten werden, dann hat der Staat die verdammte Verpflichtung, hier einzugreifen, denn er hat die Aufsicht. Und das ist ein Grundprinzip unserer Demokratie, dass der Staat hier nicht die Hände verschränkt und sagt, das geht uns nichts an, das ist Religion, wir haben Religionsfreiheit. Die Religionsfreiheit endet da, wo die Demokratie in Gefahr ist.
Mhm. Darf ich?
Frau Killex,
ich würde sehr gerne, Herr Düll, ergänzen wollen. Einer der wichtigsten Punkte, warum wir gerade die Jugend verlieren an so einer Form von Extremismus, ist tatsächlich diese große Spanne an Gewähren von ein religiöses Leben ihnen bieten, dass sie auch zum Beispiel in der Schule leben dürfen. Wir haben schon seit längerem immer wieder gefordert, dass zum Beispiel Mädchen in der Schule bis zum 14. Lebensjahr kopffrei, das heißt, sie ist in der Schule, um für die Zukunft was zu lernen, damit sie ihre Zukunft aufbauen kann und nicht nach religiösen Geboten zu leben. Also ein Kopftuchverbot zum Beispiel bei Kindern bis 14 Jahre und auch Fastenverbot bis 14 Jahre, weil die Schule ist eigentlich ein Ort, nicht um diese extremen Form von religiösen Regeln und Geboten zu leben. Da wird eine große Möglichkeit den Kindern gegeben und die von außen, die ihre Kinder eigentlich extremistisch, sie sehen das natürlich nicht so, in einem Gottesstaat sehen wollen, sehen diese Möglichkeit und sagen, du ziehst, kleidest dich sogar jetzt mit einem Vollschleier, du bist jetzt, trittest für Allah und für einen Gottesstaat ein und das tust du jetzt in der Schule. Das heißt, sie nehmen ja diese Werte auch von zu Hause mit, wo wenn die Eltern auch sehr reaktionär zum Beispiel oder sehr, sehr extremistisch sind, das wird in die Schulen getragen. Also ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre wir immer wieder appellieren, die Schule muss von dieser Art von Einmischung religiösen Geboten frei sein. Wir brauchen die Schulen, damit die Kinder eine Alternative zu ihren Eltern, eine Alternative zu extremen Formen von Religion haben. Dort haben sie die Möglichkeit, Freiheit kennenzulernen, Bildung zu erfahren, um ein individuelles Leben später aufbauen zu können. Wenn wir das ihnen alles geben, lebt euren Jahr Ramadan im Monat, ich kann keine Arbeit schreiben, ich kann nicht schauen, ich kann nicht turnen, ich kann nicht mit, ich darf nicht neben jemand sitzen, der Schweinefleisch isst und so weiter. Das ist so in einer extremen Form zugelassen worden seit 20, 30 Jahren. Ich beschäftige mich so lange schon mit diesem Thema. Und wir werden nicht gehört, sie werden weiter zugelassen, dann kommt noch zu diesem Gottesstaat Form vor, dass die Gesellschaft in Männer und Frauen geteilt werden müssen. Das heißt, wir haben dann die Form von Polygamie, wir haben Kinderehe, wir haben Zwangsverheiratung, wir haben also diese Form, wo das Mädchen oder auch der Junge nicht über das eigene Leben entscheiden kann. All das kann das Kind nicht in der Schule lernen. Und wir lassen das einfach zu unter diesem Label, wir haben Religionsfreiheit und diese Kinder haben ein Recht nach dem Grundgesetz, ihre Religion leben zu können. Da muss unbedingt eine Grenze gesetzt werden. Ein Kind ist ein Kind bis zum 14. Lebensjahr. Wir können uns das ja in der Kirchengemeindeform ja auch das uns abgucken. Ab dem 14. Lebensjahr können die Kinder entscheiden, wie sie ihre Religion leben wollen. Aber bis dahin sind sie ein Kind und müssen geschützt werden.
Herr Professor Kaschid.
Bin auch bei Frau Kelleck, auf jeden Fall, wir müssen Grenzen zeigen. Nur ich frage mich, wie diese Grenze auszusehen hat. Das Problem, was wir in der Praxis haben, ist, durch solche Erzählungen über Verbote, die nutzen dann die Islamisten, weil sie daraus eine andere Erzählung machen. Und zwar, ja, schaut mal, wir haben es immer gewusst, wir haben es immer gesagt, der Westen ist gegen den Islam, die verbieten uns unsere religiöse Praxis. Also die kommunizieren das nicht so, wie sie es jetzt schön differenziert kommuniziert haben. Da geht es um die Selbstbestimmung, hier geht es um junge Menschen auch Mündigkeit, zu Mündigkeit zu erziehen. Die sagen, nein, die verbieten uns Kopftuch, die verbieten uns sogar das Fasten im Rahmen der Religionsfreiheit und
Ich spreche von
Erfahrungen.
Kindern.
Ja, ja,
Ich
ja.
spreche jetzt aber gerade von Kindern in
Ja,
der
ja.
Schule.
Ja, nein, ich spreche davon, wie so ein Verbot, wenn wir das verbieten, so ein Verbot kommuniziert wird innerhalb der muslimischen Community. Das wird instrumentalisiert, um zu sagen, der Westen hat was gegen den Islam. Man wird nie so differenziert leider reden und sagen, es geht hier um Schutz von Kindern, sondern man wird sagen, ah, wenn es um Islam geht, die verbieten uns alles, die wollen das nicht. Das heißt, wir sollten überlegen, wie können wir es erreichen, dass die jungen Menschen mündig sind, selbstbestimmt sind, auch nicht gegen ihren Willen Kopftuch tragen oder fasten oder was immer, aber ohne, dass wir Islamisten sozusagen Argumente liefern, mit denen sie meinen, der Westen ist gegen den Islam. Wie kann Aufklärung von unten so gehen, dass die jungen Menschen lernen, selber Nein zu sagen, ohne Verbote von staatlicher Seite?
Herr Düll, was bekommen Sie aus der Lehrerschaft wiedergespiegelt? Ist das in der Praxis umsetzbar?
Also
Besonders wenn.
ich nehme mal zwei so klassische Dinge, wo man gerne was quasi erzwingen möchte, es aber letztlich nicht kann. Das ist die Teilnahme von Mädchen am Schwimmunterricht. Und ich bin der Meinung, jeder junge Mensch hat das Recht, schwimmen zu lernen. Und das muss ich ihm ermöglichen, auch wenn er vielleicht unmittelbar nicht unbedingt die Lust dazu hat, aber er sollte es erlernen. Und stoßen wir dann schon an Grenzen, wenn die Eltern die Kinder an diesen Tagen krank melden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass man die religiösen Stätten anderer auch kennenlernt. Das heißt, ich besuche eine christliche Kirche, ich besuche eine jüdische Synagoge und ich besuche eine Moschee. Das sollte selbstverständlich sein. Und auch hier erleben wir, dass Eltern dann sagen, das Kind krank melden an diesem Tag. Da kann ich wenig gegen machen. Ich kann zwar mutmaßen, dass diese Krankmeldung eben gefaked ist, aber ich kann nicht dagegen vorgehen. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ganz anders ansetzen. Und da bin ich vielleicht auch nicht ganz in Übereinstimmung mit Frau Kelleck. Zum einen bin ich der Meinung, wir müssen einen Islamunterricht unter staatlicher Aufsicht aufbauen. Denn über den Ethikunterricht allein, soweit er überhaupt verpflichtend ist, werden wir da nicht so viel erreichen. Und ich bekomme Gespräche oder ich habe Gespräche mit Vätern und Müttern, die mir sagen, sie würden gerne ihr Kind in einen islamischen Unterricht schicken, aber eben nicht außerhalb der Schule, weil sie da befürchten, dass ihre Kinder die falsche Unterweisung bekommen, eine Unterweisung, die sie nicht möchten, aber sie möchten eben, dass es eine islamische Unterweisung gibt. Und deswegen wären sie froh, wenn es einen staatlichen Islamunterricht gäbe. Und den, ich weiß auch, dass es Islamunterricht gibt, der nicht das gebietet, was ich mir jetzt vorstelle und was auch Sie sich nicht vorstellen. Und dann denke ich bei so Dingen wie dem Fasten oder dem Fastenbrechen dann, wenn man es, wir haben es an unserer Schule jetzt gemacht, zum zweiten Mal, Fastenbrechen, aber gemeinsam, wo die Mitschülerinnen und Mitschüler, die nicht Muslime sind, mit dazu eingeladen sind, um hier einfach mal dieses mitzuteilen. Jetzt frage ich mal, ich bin Schulleiter an einem Gymnasium hier in Bayern, da mag die Welt noch ein bisschen anders sein. Aber ist das nicht auch ein Weg des gegenseitigen Kennenlernens, was natürlich bis zu dem Punkt dann hingeht, auch die gemeinsame Weihnachtsfeier zu machen? Vielleicht müssten auch die Christen etwas offensiver, würde ich es jetzt nicht nennen, aber vielleicht auch etwas stärker daran arbeiten, dass sie zeigen, wir haben auch eine christliche Überzeugung. Und ich weiß, wir haben so und so viele Menschen, die keinerlei Religionsgemeinschaft angehören, die auch keinen Gottesglauben haben. Aber wir haben auch noch jede Menge, die einen Gottesglauben haben. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen zusammenkommen sollten und uns austauschen sollten über die verschiedenen Vorstellungen und dabei immer auch diesen Grundsatz auch anschauen müssen, wo die jeweilige Religion eigentlich die demokratischen Vorstellungen, die unser Staat hat, auch vertritt. Denn der muslimische Glauben an sich hat überhaupt nichts Antidemokratisches. Ich kann den muslimischen Glauben gegen die Demokratie wenden. Ich kann auch den christlichen Glauben antidemokratisch einsetzen. Überhaupt kein Problem. Da brauche ich nur nach Russland schauen und die orthodoxe Kirche anschauen, die dort aktiv ist. Also insofern, wir müssen das gemeinsame Demokratische, das gemeinsame Achten der jeweils anderen Religion deutlich machen. Und das, glaube ich, kann Schule vom Grundsatz her leisten, wenn wir uns wirklich darum kümmern.
Gibt es denn natürlich auch massive Probleme, trotz aller Integrationsbemühungen und Toleranzgebote auf manchen Schulhöfen in deutschen Metropolen, wo tatsächlich eine Parallelgesellschaft anzutreffen ist, natürlich.
Definitiv. Aber wir haben zwischen 30 und 40.000 Schulen und 11 Millionen Schüler in Deutschland. Also wir müssen dann aufpassen, dass wir, ich nenne es jetzt mal die Hotspots, und da gibt es leider Gottes viel zu viele, wir müssen aufpassen, dass wir die Hotspots nicht überall sehen, aber wir müssen klar sein, dass es nicht weitere Hotspots geben darf und diese Hotspots, die müssen nach und nach verschwinden als solche.
Und wie macht man das, Herr Döll, wenn man an einem Hotspot arbeitet, wie in Neuss beispielsweise, wo dann
Ja.
Oberstufenschüler eine Geschlechtertrennung auf dem Schulhof fordern und die Mitschüler zum Islam bekehren möchten?
Da sind wir jetzt genau an dem Punkt dran. Diese Schule hat ein unmittelbares Problem und die Kolleginnen und Kollegen setzen sich zusammen und werden darüber nachdenken, was sie tun können. Sobald irgendwas in die Richtung Strafrecht geht, also Nötigung, eins ganz klar, Polizei einschalten. Da kann man nichts tolerieren und kann nicht sagen, das nee, regeln wir mal im Gespräch oder so. Sobald ich in den Bereich der Nötigung reinkomme, in den Bereich komme, dass ich zur Straftat aufrufe, da muss sofort gehandelt werden, da muss sofort die Polizei eingeschaltet werden. Wir haben ein bisschen so die Tendenz als Schule, das ist eine Gefahr von unserem pädagogischen Ansatz her. Wir möchten erstmal erzieherisch wirken und so weiter und so fort. Und es gibt aber Grenzen und diese Grenzen, wenn überschritten werden oder erreicht werden, dann holen wir uns die Hilfe von draußen. Das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, Politik muss dann verstehen, dass eine solche Schule nicht behandelt werden kann wie jede andere x-beliebige Schule, sondern dass an dieser Schule mehr notwendig ist. Allerdings muss uns auch klar sein, wir können das nicht so machen, dass wir quasi einen Schalter umlegen und dann ist an dieser Schule das Problem gelöst, sondern wir müssen hier dann langatmig dranbleiben und dran arbeiten. Man kann auch solche Schulen wieder dahin bringen, dass sie voll und ganz mit ihrer Schülerschaft im demokratischen Spektrum sich bewegen. Aber das bedeutet Geld, das bedeutet Personal, das bedeutet flankierendes Personal zu den Lehrkräften, Präventionsprogramme. Und ich würde mir auch wünschen, dass islamische Verbände dann dort an diesen Schulen auftreten und klipp und klar sagen, wo es lang geht. Und klipp und klar sagen, wo es eben nicht lang geht.
Frau Kelex, Sie hatten sich gerade gemeldet.
Ja, ich möchte noch auf einen Punkt hinweisen, dass wir ja dieses Thema Islam und Integration und wie es in der Schule praktiziert werden könnte oder nicht wirklich sehr, sehr, sehr lange ja schon diskutieren. Aber jetzt sind wir, glaube ich, an einem Scheidepunkt gekommen, wo wir merken, innerhalb der Community wächst nochmal noch eine extremistische Gruppe, was wir ja, ich möchte wirklich diese Kalifatforderer mit IS vergleichen, mit Boko Haram und was eigentlich im Orient alles passiert ist und auch in Syrien, Irak, warum wir auch Flüchtlingsgruppierungen haben und die ihre Länder verlassen müssen, weil diese Menschen dort diese Länder terrorisieren. Und wir sollten uns jetzt wirklich mal darauf konzentrieren. Es tut mir leid, dass ich das Thema jetzt mit Kopftuch und Fasten eingebracht habe. Eigentlich ist jetzt unser Thema wirklich, wo finden wir jetzt einen Konsens? Wir säkulargläubige Menschen, so betrachte ich mich. Manche sagen auch Kulturmuslime, das geht auch. Also für uns, für meine Gruppe gilt, dass wir unseren Glauben nicht so nach außen demonstrieren. Es ist eine Privatsache. Wenn ich ein Gotteshaus aufsuchen möchte, dann tue ich das, aber ich demonstriere das nicht ständig und immer wieder und belästige mein Gegenüber. Übrigens ist das auch ein Teil des islamischen Glaubens. Ich darf eigentlich mit meinem Glauben nicht spielen oder andere beeinflussen oder sogar beeinträchtigen. Also wir müssen jetzt darauf konzentrieren. Und wie kommen wir Säkularen jetzt mit diesen traditionellen Verbänden zusammen. Das ist übrigens gerade in Hamburg unser Thema. Wir organisieren gerade Kulturbrücke, säkulare Islam, 7.6. eine Veranstaltung, wo wir alle Moscheen eingeladen haben. Alle Vorsitzenden, weil ich denke, auch die jüdische Gemeinde und auch die katholische und protestantische und wir Säkulare, wir müssen doch jetzt mit den Politikern einen Weg finden, wie wir unsere Kinder schützen vor dieser Bewegung. Das ist doch jetzt wirklich eine ganz, ganz andere Herausforderung. Ich weiß, ich habe mich selber an diesem Thema ja sehr, sehr lange auch gehalten, weil ich dachte, warum müssen wir im 21. Jahrhundert als Frau immer noch Haare bedecken, damit der Mann mich nicht belästigt? Warum, warum? Aber es ist jetzt wirklich eine andere Zeit und ich fordere und bitte die Gemeinden, die Moscheen, Gemeinden, Verbänden, sie müssen sich jetzt vom Islamismus distanzieren, und zwar proaktiv. Sie müssen sich von Antisemitismus distanzieren, nicht nur mit Presseschreiben, sondern wirklich proaktiv. Wir versuchen schon seit Jahren, dass wir in die Moscheen jetzt eingeladen werden, damit die Kinder auch sehen, aha, man kann es auch in einer säkularen Form diesen Glauben leben. Weil es wird ihnen immer so erzählt, nur so kann der Islam gelebt werden. Nein, so ist es nicht. Wir sind auch sehr, sehr differenziert und unterschiedlich und divers. Und man kann es unterschiedlich leben und das müssen wir endlich gemeinsam mit den Verbänden. Ich hoffe, dass Herr Kochede mich dabei unterstützt. Wir müssen jetzt einen Weg finden. Es hilft nichts. Es ist eine ganz, ganz wichtige, große Herausforderung, jetzt so einen Weg gemeinsam zu beschreiten.
Vielleicht nur ein Satz. Ja, ein Satz von meiner Seite dazu, der mich voll bei Ihnen auch, was Herr Düll vorhin gesagt hat, das finde ich sehr wichtig, dass sogenannte religiöse Autoritäten, jetzt sei es die Verbände oder andere, auch mit den Jugendlichen sprechen, weil die gelten, also wenn jetzt nicht muslimischer Seite den Muslimen erklären will, was Islam ist oder was Kalifat sein soll oder nicht sein soll, meist findet das ja leider keine offenen Ohren bei diesen Jugendlichen. Aber wenn sogenannte religiöse Autorität kommt oder Moscheeverbände, die Und da bin ich voll bei Ihnen, aber ich würde sagen, es reicht nicht, dass Sie sich nur distanzieren jetzt von Terror oder Kalifat oder so, sondern, und das ist, was uns heute fehlt, die Alternativen. Also die jungen Menschen, die sagen, okay, sie distanzieren sich die ganze Zeit von Terror, von IS, von Kalifat, von mir aus. Aber was wollen die? Also wofür sind wir da? Was will der Islam von uns konkret? Diese Kalifat-Leute, die geben mir zumindest eine klare Antwort, wo, Antwort auf die Frage, wohin? Das heißt, ich habe ganz klare Orientierung in meinem Leben oder Salafismus, Islamismus. Das ist die Stärke dieser Strömungen leider, dass sie eine klare Orientierung, klare Zielrichtung geben. Die anderen, wenn sie sich nur distanzieren, ist schön und gut, aber wo geht die Reise hin? Und das fehlt, also diese Alternative. Und da, glaube ich, müssen in der Tat mich voll bei Ihnen beiden, dass die Moscheeverbände, die vernünftigen Menschen sich zusammensetzen und gemeinsam eine lösungsorientierte einen Diskurs anstoßen. Wo wollen wir hin? Was bieten wir diesen Jugendlichen als Alternative zu Islamismus?
Ja, Professor Khoshid, gab es denn da nicht in den vergangenen 15 Jahren schon unheimlich viele Ansätze, das zu versuchen? Und wenn man sich jetzt diese Studienergebnisse anguckt, muss man nicht sagen, dass es gescheitert?
Ich würde sagen, es gab Ansätze, also minimalistisch nur. Also wo sollen die, also wie erreichen wir die Jugendlichen? Es gibt ja repräsentative Studien, die zeigen, immer weniger Jugendliche gehen in die Moscheen. Und die werden immer weniger, die werden nicht mehr in Moscheen gehen. Das heißt, wo erreichen wir sie heute? Da gibt es zwei Wege, entweder im Bildungssystem, in den Schulen oder in den sozialen Medien oder und in den sozialen Medien. Das heißt, wir brauchen sowohl hier in den Schulen das entsprechende aufgeklärte Angebot als auch in den sozialen Medien. Und diese Angebote, die gab es bis jetzt, also in sozialen Medien gibt es die kaum, leider. In den Schulen, ich bin jemand, der sagt, ich weiß, vielleicht meine beiden Kolleginnen und Kollegen jetzt dem widersprechen, aber ich bin jemand, der sagt, ich bin für einen Religionsunterricht. Wie der gestaltet ist, gemeinsam, separat, ist eine andere Frage. Aber dass man einen vernünftigen Zugang zu seiner Religion in der Schule entsprechenden Bildungsstandards, die vor allem für Selbstbestimmung und Mündigkeit da sind, da brauchen wir hier einen vernünftigen Zugang. Und wir haben leider gerade einen Bruchteil nur an den Schulen in Deutschland islamischer Religionsunterricht. Das heißt, die Jugendlichen heute, wenn sie ihre Religion kennenlernen wollen, sie gehen meist in den sozialen Medien, dann stoßen sie auf ganz für mich irritierende Bilder vom Islam. Und deshalb, wie gesagt, ich bin jemand, der nicht nur sagt, wogegen wir sein sollen, sondern wofür und was tun wir faktisch, also ganz konkret für das, wofür wir sind. Und ich sehe, dass wir wenig tun für das, was wir wollen. Wir tun viel für das, was wir nicht wollen. Aber was wollen wir und was investieren wir darin?
Ich kann mich noch gut an Christian Wulff erinnern, den ehemaligen Bundespräsidenten. Der war Ministerpräsident in Niedersachsen, der Innenminister Schienemann, und das liegt vor 15 Jahre Minimum zurück. Damals sprach man schon davon, wir müssen den Islamunterricht einführen, ausbauen, stärken. Herr Düll, wo sind wir denn da angekommen, wenn Herr Professor Khoshid sagt, viele muslimische Kinder haben immer noch auch keinen Zugang zu staatlich organisiertem Islamunterricht.
So ist es. Das hat unter anderem den Grund, dass man nicht irgendjemanden haben möchte, der Islamunterricht vermittelt, sondern man möchte jemanden haben, wie das so schön heißt, mit einer hohen Affinität zum Islam. Das heißt, es sollte im Idealfall jemand sein, der selbst Muslim ist, weil dann das nötige Vertrauen auch da ist bei der Elternschaft, zu sagen, ja, da ist jemand, der hat Erfahrung damit, der hat dasselbe auch gelebt, er hat auch die Diskussionen im Lande mitbekommen, er hat ein Elternhaus, wo er das auch vorgelebt bekommen hat, und er hat sich entschieden, als Lehrer staatlich ausgebildet für unseren demokratischen Staat hier Islamunterricht zu erteilen. Und wir finden da gar nicht so viele, die das machen wollen. Also jetzt hier an den bayerischen Gymnasien beispielsweise gibt es das ganz wenig. Ich drücke es so rum aus. Nach meinem Kenntnisstand sind es zwei oder drei Gymnasien in Bayern, die das haben. Und wir haben 300 staatliche, über 300 staatliche. An den Mittelschulen schaut es deutlich besser aus, ist aber auch noch nicht hinreichend. Und wir finden aber auch die Leute nicht, die bereit sind, in diese Ausbildung zu gehen. Entweder von Anfang an über die Universitäten oder eben dann als Weiterbildung, als Weiterqualifikation, wenn sie schon Lehrer geworden sind. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum da keine Bereitschaft da ist. Gibt es da Ängste? Möchte man da nicht in eine bestimmte Schublade geschoben werden? Versuchen quasi muslimische Lehrer eher unauffällig durch die in ihrem Beruf auszuüben, ohne dass er mit mit ihrem Glauben in Verbindung gebracht wird. Das wäre auch schlimm, muss man auch mal sagen. Und da haben wir auf jeden Fall einen sehr großen Nachholbedarf. Jetzt habe ich aber gehört, es gab irgendeine Umfrage unter jungen Leuten, die Islamunterrichtslehrer werden wollen. Und die haben offenbar auch mit so 40% und 50% Vorstellungen, die dementsprechend, was sie vorhin für die an bei der anderen Studie vorgetragen haben, über Schüler. Und da muss ich mich dann schon fragen, was ist da schiefgelaufen bei dieser Ausbildung zum Lehrer für Islamunterricht?
Ja,
Also das
das
ist
ist die
mir
Studie
wichtig.
von Herrn Khorshid. Sie wollen gleich ergänzen, weil ein Wissenschaftler aus Ihrem Haus war an der Studie beteiligt. 252 befragte Studenten an 11 Universitäten, und da wurde die Einstellung der Studenten zur islamischen Theologie und Religionspädagogik hinsichtlich ihrer Werteorientierung abgefragt, und herauskam, mehr als die Hälfte der Befragten waren der Ansicht, dass Männer die Familie zu versorgen hätte, das Händeschütteln mit dem anderen Geschlecht vermieden werden sollte und der Westen für die schlechten Bedingungen in vielen islamischen Ländern verantwortlich sein soll. Und was mich gar nicht so überrascht hat, dass der Staat Israel kein Existenzrecht habe. Das sagten 47%, Herr Khorshid. Sie haben dafür, glaube ich, auch jetzt schon sehr viel Kritik einheimsen müssen, habe ich gerade im Internet gesehen. Wie valide sind die Zahlen?
Also die Zahlen sind valide. Allerdings eine Sache wurde nicht kommuniziert. Ich kenne die beiden Autoren, Herrn Schenel und eine Frau Demrich hier aus der Soziologie an der Uni Münster. Und zwar diese Ergebnisse, die uns alle irritieren, auch zu Recht. Das sind die Erstsemestler. Das sind diejenigen, die anfangen mit dem Studium. Die Studie geht aber weiter und sagt: Je höher die Semester gehen, je länger sie studieren, in den Masterstudiengang, dann ändern sich die Einstellungen. Die Tendenzen sind also progressiv nach Richtung Öffnung. Bis sie in den Schulen sind, dann sind sie, die haben ganz andere Einstellungen. Das heißt, das Problem ist nicht jetzt bei der Ausbildung an sich, sondern das Problem ist, mit welchen Einstellungen kommen junge Menschen, die religiös interessiert sind, die sagen: Ich möchte den Rest meines Lebens als Religionslehrer, als Theologe mit Religion mich auseinanderzusetzen. Das sind meist Menschen, die religiös sozialisiert sind. Und die Frage ist, nach welchen Werten, nach welchem Bild des Islam sind sie und wo sozialisiert? Das heißt, meist sind das entweder in den Familien, sozialen Medien oder bestimmten stark konservativen bis fundamentalistischen Moscheegemeinden. Und da sind die Leute, die zu uns kommen. Aber wenn man die Studie sich anschaut, dann sieht man, da tut sich was im Studium. Es lohnt sich, diese Menschen im Studium dann Reibungsflächen zu bieten, zu irritieren, sodass ihre Einstellungen sich im Laufe des Theologiestudiums verändern. Und das zeigt auch die Notwendigkeit, wie gesagt, dass wir nicht nur innerhalb der Theologie nachschrauben oder immer versuchen, hier moderne Bilder des Islam zu vermitteln, sondern auch an anderen Orten, in den Familien, in den Moscheegemeinden, den sozialen Medien auch.
Herr Khorshid, für Ihre Tätigkeit werden Sie natürlich auch massiv angegriffen. Stehen Sie weiterhin unter Polizeischutz?
Ich stehe weiterhin unter Polizeischutz, wenn ich öffentlich auftrete oder unter meiner Haustüre oder Arbeitsbüro, also im Büro, da gibt es immer Polizeistreifen, leider. Und die Gefahr kommt oder die Drohungen kommen immer aus islamistischer Perspektive, Seite, weil die meinen, das ist ja alles Häresie, was der erzählt. Also dieser Islam, der demokratietauglich ist, das ist doch nicht der richtige Islam. Und der vermittelt das an Multiplikatoren, die später in den Schulen oder in den Moscheen arbeiten. Das heißt, wir müssen den beseitigen, möglichst physisch, geistig, wie immer. Also, aber wie gesagt, das bestätigt noch einmal die Notwendigkeit dieses Einsatzes, und das stärkt mich in dem, was ich mache, und deshalb sage ich immer wieder, jetzt erst recht.
Herr Khorshid, in der Debatte, Frau Kelleck, Sie haben das mit Sicherheit auch schon des Öfteren erlebt, wird man natürlich auch oft gerade von linksliberalen Kreisen als islamophob eingestuft, wenn man diese Zustände beispielsweise kritisiert. Macht sich da die Mehrheitsgesellschaft, ist die da einfach naiv?
Das möchte ich nicht sagen. Das ist jetzt wieder ein sehr, sehr weites Thema. Das hat schon was mit der Struktur Deutschlands zu tun, mit der Geschichte, Historie. Also dieses sehr, sehr offen und liberal gegenüber Religion zu sein. Aber was soll ich jetzt hier sagen? Der Islam ist nicht mal auf dem Weg, sich wirklich zu reformieren, bis auf natürlich diese Reformschulen wie in Münster oder Osnabrück. Das haben wir schon in Deutschland schon geschafft, dass wir ja auch eine Form finden müssen, wie wir diese Religion liebevoll und vor allen Dingen spirituell leben dürfen, wie ich das ja auch tue. Und ich hatte das Glück, in der Türkei geboren zu sein, in den 50er Jahren, wo das so eine Selbstverständlichkeit war. Wenn es Ramadan war, haben meine Eltern gebetet. Ansonsten das ganze Jahr über waren wir in Konzerten und Filmen und haben uns nach einer anderen Identität, und zwar dieses bürgerliche Leben und Aufstreben und aus dem eigenen Leben was Schönes zu machen, auch das Leben wirklich auch zu genießen, was wir am Anfang gesagt haben. So ein Glück hatte ich, in so einem Land bin ich groß geworden und ich möchte dieses Leben mit meinen Landsleuten hier in Deutschland wieder leben. Sie sollen lernen, aus dem eigenen schönen Leben was zu machen. Warum müssen sie sich an so einer extremistischen Form sich anlehnen? Wir haben doch hier alles und wir müssen das lernen wertzuschätzen. Und ich möchte so diese Gesellschaft bitten, gib doch diese schöne, schön, nicht nur schön, ich meine, wir feiern jetzt 300 Jahre Kant, aber auch nutze deinen eigenen Verstand für dein eigenes Leben. Trage die Verantwortung. Lerne diese Verantwortung zu tragen. Nicht für Allah, nicht für deine Familie, nicht für Religion, sondern erstmal da, wo du lebst. All das wird mir nicht genug vermittelt. Die Kinder werden nicht europäisch abgeholt, sondern sie werden besonders von der linken Seite in ihrer uralten traditionellen Leben alleingelassen, zurückgelassen, so dass diese extremistischen Formen kommen können und sagen können, ja, ihr habt ja hier sowieso keinen Platz. Niemand kümmert sich ja um eure Identität. Du kannst daraus selber was basteln. Guck, wir bieten dir das an. Das ist leider wirklich sehr manchmal simpel. Ich wünsche mir, wie gesagt, dass meine Landsleute, alle Migranten mit muslimischem Hintergrund, diesen säkularen Teil dieses Glaubens endlich akzeptieren, dass wir unseren Glauben friedlich leben können.
Herr Koschi?
Es ist das Plädoyer für einen europäischen Islam
Ja,
und nicht für
unbedingt.
einen außereuropäischen Islam.
Ich wünsche mir
Denn
das für die ganze Welt, gerade in
letztlich ja.
islamischen Ländern. Leiden die Muslime selbst am meisten unter dem Islamterror. Und sie haben keine Möglichkeit, frei einen Glauben leben zu dürfen, auch das Recht, nicht glauben zu können. Das sind ja alles Privilegien, die wir hier genießen. Das müssen wir ja auch Stück vermitteln, auch dorthin tragen. Aber das dürfen wir wieder nicht aus der Sicht der Historie in Deutschland, warum wir. Ja, gut. Ich kann nur sagen, warum nicht.
Herr Professor Koschet.
Ich fand der Punkt, den Sie, Herr Glasen, vorhin gefragt haben, sehr zentral und wichtig. Und zwar diese Gefahr der Selbstzensurierung. Also wenn man sich selbst zensuriert aus Angst, jetzt islamophob oder irgendwie Rassist oder so zu bezeichnen, indem man auch berechtigte Kritik nicht mehr äußert. Und ich glaube an einen Dialog, ich nenne ihn Dialog des kritischen Anfragens. Das heißt, ein Dialog, wo mein Gegenüber mich herausfordert auch und sagt, ja, von mir aus zum Beispiel, ja, wir haben vor 100 Jahren im christlichen Kontext die Bibel auch wortwörtlich gelesen, aber inzwischen lesen wir es anders. Wie macht ihr das, Muslime, heute? Wie geht ihr, wenn ihr sagt, wir sind gegen Gewalt, aber dann im Koran steht die eine oder andere Stelle. Wie geht ihr damit wirklich um? So
Im Alten
überzeugt.
Testament auch, ne?
Eben, also ich will nur sagen, also diese kritischen Anfragens darf man nicht sofort als islamophob oder rassistisch deklarieren, sondern um Wandel herbeizuführen, braucht man auch Selbstkritik vor allem. Und diese Rede immer, was ich oft höre, ja, aber da unterstützt man damit die Rhetorik, reproduziert man die Rhetorik von den Falschen, von den Rechten und so. Ja, aber wenn man dann die Kritik, die Berechtigte nicht äußert, dann entsteht ein Vakuum und dann kommen die Falschen und die üben dann diese Kritik und dann fühlt sich die Mehrheit der Menschen angesprochen sein. Oh, die sprechen mir aus der Seele. Die trauen sich, Probleme anzusprechen. Sprechen und so überlässt man das den Falschen und das wäre dann Wasser auf den Mühlen der Falschen, wenn man nicht selbst die Kritik in der Hand nimmt und sagt, wir sollten mit viel Mut natürlich mit den gebotenen Sensibilitäten Selbstkritik auch äußern und nicht uns selbst mundtot machen. Aber ich erlebe sehr oft in der Politik, dass auch Politiker unter vier Augen Dinge sagen, die sagen, ja, aber das will ich jetzt nicht zum Thema machen öffentlich, sonst stempelt man mich ab als Islamophob oder als Rechter oder so. Ergebnis ist, dass, wie gesagt, über die Probleme reden dann die Falschen, die nicht deshalb über Probleme reden, weil sie lösungsorientiert sind, sondern weil sie diffamierend sind. Aber lösungsorientiert über Probleme zu reden, ist essentiell, um Wandel herbeizuführen, im positiven Sinne, Wandel.
Herr Dürr, Sie haben das Schlusswort.
Oh, das Schlusswort. Ich
Sie
bin
haben
jetzt im.
gerade so zustimmend genickt. Vielleicht noch was Positives, gerade Ausbau
Also, ich bin letzthin bei einer Podiumsdiskussion gefragt worden, warum ich optimistisch bin, dass der Lehrermangel behoben werden kann. Da ging es eigentlich, der Schwerpunkt war Optimismus. Und daraufhin habe ich geantwortet, ich bin Pädagoge. Und als Pädagoge bin ich grundsätzlich optimistisch, dass mein Bemühen und vor allem das Bemühen meiner Kolleginnen und Kollegen erfolgreich ist. Und wir haben in unserem Land sehr viel geschaffen, gemeinsam geschaffen. Die Schulen haben hier einen großen Beitrag geleistet und ich bin überzeugt, dass wir hier auch Lösungen finden werden. Aber es wird mühsam werden, es wird nicht einfach werden und hier müssen alle miteinander zusammenarbeiten, egal welche Religion. Hauptsache demokratisch.
Lieber Herr Dürr, liebe Frau Kehlek, lieber Professor Kascheed, vielen, vielen Dank für die klaren Worte und bleiben Sie so mutig und kritisch. Durchs Wegschauen werden wir die Probleme sicherlich nicht lösen. Nächste Woche blicken wir an die Ostfront. Putins Vormarsch steht die Ukraine vor dem Kollaps. Mit dabei wird unter anderem der österreichische Oberst Markus Reisner sein, wohl der beste Militäranalyst, den Europa derzeit zu bieten hat. Bis nächsten Donnerstag. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.